Schön, euch zu sehen. Ich grüße euch alle herzlich. Und ich grüße euch im Namen von Jesus. Ich glaube, dass er sich freut, wenn wir zusammenkommen. Und für mich ist das immer sehr spannend, hier zu stehen. Und ich hätte mir das auch nicht gedacht, dass manchmal wünscht man sich, ich wünsche mir gerne im Verborgenen zu wirken. Und hier vorne stehen, das ist immer wieder spannend. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal gepredigt hat. Gibt es ein paar, die schon mal gepredigt haben? Oh, doch so ein paar Hände. Und das zu tun, ist deswegen manchmal unangenehm oder es heißt gefühlt schwierig, weil man abhängig ist. Sehr, sehr abhängig ist. Und diese Abhängigkeit fühlt sich manchmal interessant an. Wenn man das wirklich spürt, wie abhängig man ist von Gott, was ist denn der Wunsch? Wir kommen zusammen und der Wunsch, der im Raum steht, ist, hey, dass es ein guter Gottesdienst wird und dass wir uns alle wohlfühlen und dass wir alle die Predigt toll finden. Und da schüttelt jemand den Kopf. Es kann ja nicht alleine der Sinn sein, dass wir hier alle nur uns wohlfühlen. Und was meint ihr, ist der Sinn dafür, wenn wir zusammenkommen? Was ist denn das Ziel, wenn wir hier sind? Was wünschen wir uns? Was wünscht ihr euch, wenn ihr kommt? Begegnung mit Gott. Begegnung mit anderen, die auch glauben. Gottes Herrlichkeit zu sehen. Wow. Gültige Wahrheit zu erfahren. Der Druck auf mir lastet immer schwerer. Gott nahe sein. Halleluja. Wie bitte? Auferbauung. Ja, Trost ist gut. Den Heiligen Geist, ja. Und ich stehe jetzt hier, und soll schon in einer gewissen Weise dafür sorgen, dass all diese Wünsche, dass all diese Bedürfnisse, all diese frommen, auch heiligen, wirklich guten Wünsche wahr werden, oder? Und ich sage jetzt, Jesus, ich hoffe, du bist da. Weil ich glaube tatsächlich, ja, Gott will uns begegnen. Und er wünscht sich, Gott wünscht sich, dass sein Volk, auch wir, seine Kinder, seine Gegenwart erleben und dass wir ihn spüren. Und ich bin jetzt abhängig von ihm und lade ihn ein, Heiliger Geist, ja komm, sprich zu uns. Ich hatte diesmal kein vorgegebenes Thema, ich habe es über einen längeren Zeitraum geprüft. Herr, was ist auf deinem Herzen? Was willst du uns heute sagen? Und das ist einfach eine Überforderung, ja, weil ganz ehrlich, so viele von euch, ihr kommt, ihr seid in Situationen, ich kann es nicht wissen und ich bin hochsensibel, ich nehme sehr viel wahr. Für mich ist das dann immer sehr, sehr anstrengend. Jetzt, wer könnte das brauchen, was könnte der brauchen? Ich bin dann an irgendeinem Punkt, merke ich so, dies Wort, das wäre für den wichtig, dass ich sage, nein, ich gebe auf, Herr. Und dann komme ich vor und sage, was ist denn auf deinem Herzen, Herr? Und ich glaube, das ist der bessere Ansatz, als wenn ich jetzt prüfe, was müsst ihr hören, was braucht ihr jetzt, wenn ich frage, Herr, was denkst du denn? Was ist auf deinem Herzen für deine Leute? Und da habe ich dann wenigstens einen, an dem ich mich orientiere und das hilft. Und ich habe mich hingesetzt und geprüft und gehört und bin in die Stille gegangen und ich muss euch ehrlich sagen, es kam eine tiefe Schwere auf mich und ich kam nicht weiter. Und ich kam nicht rein ins Wort und ich habe gesagt, Herr, was ist das denn? Du sollst mir zeigen, was auf deinem Herzen ist. Und ich sah wieder nur, ich blättere durch, ich finde kein Bibelwort. Und dann saß ich da und dachte, Jesus, und kam nicht weiter. Und dann die Nacht und dann schlief ich und ich hatte eine schreckliche Nacht. Es war irgendwie furchtbare Träume. Kennt ihr das? Ihr wacht morgens auf und die Stimmung, die auf euch lastet, ist einfach furchtbar. Ja? Und man wacht früh auf und es ist plötzlich so dunkel. Und es regnet und ich sitze da und denke, oh Halleluja, auf geht's in den schönen Tag. Es ist total schwer gewesen, aber ich bin aufgestanden, habe mich hingesetzt und habe dann in dieser Traurigkeit, in dieser fast schon engst war draußen dunkel um kurz vor 7 und sitze in meinem Andachtsstuhl und wo ich immer bete und plötzlich kriege ich eine Nachricht aufs Handy. von einer lieben Person, die mir eine Nachricht schickt. Ich dachte, ach nee, ich will jetzt nicht gleich hier irgendwelche Nachrichten lesen. Ich will Gottes Wort hören. Aber ich war so neugierig, drückte einfach drauf. Und ich werde euch jetzt vorspielen, was dann kam. Ich habe leider mit der Technik das euch gar nicht gesagt. Ich halte jetzt einfach das Mikro an mein Handy, oder? Das geht doch. Ich habe es nicht geschafft, das rüberzuladen. Und ich hoffe, ich finde das jetzt und drücke auf nichts Falsches hier. Ich habe viele, viele Sprachnachrichten aller Art. Moment. Ah, Audio, das sieht doch gut aus. So, ich stelle mein Handy mal auf ganz laut. Und mitten hinein in diese fragende, traurige, dunkle Stimmung, vor allen Dingen, wenn ihr das hört, müsst ihr wissen, es war Nacht. Weil diese, was hier kommt, das klingt wie am helligsten schönen Tag. Ja? Das war in der Nacht. Und es war dunkel. Und jetzt müsste das losgehen hier. Ich zittere. Hört ihr das? Habt ihr die Botschaft verstanden? Es klingt doch wie an einem sonnigen Tag im Park, oder? Ich liege da auf meinem Handtuch, die Sonne scheint. Nein, das ist in der Nacht gewesen. Und also am frühen Morgen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe das gehört. Ich weiß nicht, wie in welcher Stimmung ihr jetzt seid. Aber für mich war das unfassbar, was dieses Stimmchen mit mir machte. Jemand sagte es schon, das ist jetzt eine berühmte Amsel. Diese Amsel hatte eine Botschaft. Es hat hineingesprochen und plötzlich etwas in mir angerührt, das mich ganz tief bewegt hat. Und ich hatte plötzlich Hoffnung. Ich hatte Hoffnung. Und dieses Wort Hoffnung kam mir. Und deswegen heißt das Predigtthema, und ich bin endlich da, es bleibt Hoffnung, habe ich das genannt. Es bleibt Hoffnung. Und ist das nicht ein schönes Thema? Es bleibt Hoffnung. Ich hatte plötzlich diesen Vogel im Ohr und hatte so eine Freude in meinem Herzen und hätte am liebsten verstanden, was dieser Vogel gesungen hat, was seine Botschaft war. Aber in einer Zeit wie dieser, ihr könnt es bestimmt nachfühlen vom Wetter her oder von der Dunkelheit, da freut man sich schon auf die Zeit, wenn die Vögel wieder anfangen zu singen und sie scheint begonnen zu haben. Wisst ihr, was ich meine? Gibt es Frühaufsteher, die sie hören? Und ihr Lieben, ihr kennt ja das, es bleibt Hoffnung. Das kommt von einem Bibelvers, der in 1. Korinther 13, Vers 13 steht, wo es heißt, was bleibt sind Glaube, also diese drei, Glaube, Hoffnung und Liebe. Die Liebe aber ist die größte unter ihnen, nur die muss warten. Heute geht es um die Hoffnung. Und die Hoffnung, die bleibt, über die wir sprechen. Und dachte mir, wie geht's denn weiter, Herr? Was hast du für ein Wort in Bezug auf die Hoffnung? Und mir war, wie wenn der Herr mir aufs Herz legt, Matthias, diese Grundstimmung war eine Botschaft, die du hattest. Es war nicht so, dass du einfach nicht wusstest, wie du dich vorbereiten solltest, sondern es war eine Botschaft. Ich glaube, dass in diesem Land, dass in manchem Leben, in mancher Situation, in der du bist, eine Grundstimmung vorherrscht und eine Dunkelheit und eine Traurigkeit, eine Last, eine Ratlosigkeit, vielleicht sogar eine Hoffnungslosigkeit, die eine Botschaft ist. Für mich plötzlich, siehst du das, Matthias? Ja? Und ich kenne es in vielen Gesprächen mit Freunden und auch mit Leuten, die in Situationen sind. Ja, ihr Lieben, wisst ihr überhaupt, was manche Leute durchmachen? Und manchmal ganz alleine. Und wenn ich das anschaue, ja, ich habe jetzt vor, die Predigt doch ein bisschen zu strukturieren und drei Punkte anzusprechen. Fand es so schön bei dir, Christoph. Du hattest drei Punkte in unserer letzten Predigt. Kann euch Mut machen, die mal zu hören. Und der erste Punkt war, wer weiß es noch, wer war da? Der erste Punkt war, unverschämt beten. Wir dürfen unverschämt beten, ohne uns zu schämen. Hört euch's an. Und ich habe jetzt nicht so einen wunderschönen, aber doch der Punkt, den ich bekommen habe, der erste Punkt heißt sterbende Hoffnung. Der zweite Punkt heißt keimende Hoffnung. Und der dritte heißt Gottes Hoffnung. Erinnert mich dran, wenn ich da irgendwie vom Pfad abkomme. Und ich möchte zu diesem ersten Punkt sterbende Hoffnung sagen, vielleicht habt ihr den Ansatz schon gehört, dass es Situationen gibt, in denen unsere Hoffnung zu sterben scheint, in der es schwierig ist, einfach Hoffnung zu haben. Hat das von euch schon mal jemand erlebt? Ihr müsst euch nicht melden, wenn ich so mache. Aber manchmal wünscht man sich zu gucken, versteht ihr mich? Ich glaube einfach, dass Hoffnung sterben kann und dass sie in eine Not kommen kann und dass Hoffnung wirklich sterben kann. Und ich habe nicht gesagt tote Hoffnung, sondern sterbende Hoffnung. Wie Stefan, wisst ihr eigentlich, was Hoffnung ist? Woher das kommt, das Wort Hoffnung? Ich wusste es nicht. Und was macht man dann? Man guckt mal auf so einer Seite und was da so steht. Und ich war schon überrascht, was da stand, weil ich das nicht wusste. Hoffnung nach Wikipedia heißt, vergleiche Mittelniederdeutsch hoppen für hüpfen, voller Erwartung unruhig sein, springen, zappeln, ist eine zuversichtliche innerliche Ausrichtung gepaart mit einer positiven Erwartungshaltung, dass etwas Wünschenswertes eintreten wird, ohne dass wirkliche Gewissheit darüber besteht. Verstanden? Ich war so überrascht über das Hüpfen, dass ich wusste nicht, dass Hoffnung von Hüpfen kommt. Und voll Erwartung springen. Und hoffend verhält sich der Mensch optimistisch zur Zeitlichkeit seiner Existenz. So viele Details brauchen wir nicht. Ich wollte sagen, wenn Hoffnung stirbt, dann geht eine Freude verloren. Dann ist der Grund für eine Freude verloren gegangen. Und dann wird es schon eng. Und ich glaube, in der Bibel sehen wir auch solche Situationen, oder? Da fallen mir zwei ein, die ich euch nennen möchte, ohne dass ich eine große Fragerunde mache. Die erste Situation, die mir einfällt, waren die Emmaus-Jünger. Kennt ihr die Emmaus-Jünger-Geschichte? Ich kann sie jetzt nicht näher ausführen, aber ich glaube, dass die Emmaus-Jünger allergrößte Hoffnung waren, bis zu dem Tag, an dem etwas geschah in ihrem Leben, womit sie, obwohl sie es irgendwie mal gehört hatten, nicht gerechnet hatten. Und ihre Hoffnung wurde zerschmettert, als sie Jesus am Kreuz sterben sahen. Das heißt, viele von ihnen konnten es gar nicht anschauen. Sie sind geflüchtet, nur ein Jünger war da. Es geschah etwas, Jesus starb am Kreuz, all ihre Hoffnung war zunichte. Und sie waren so verzweifelt und in Not und Angst vor dem, was geschehen mag, auch mit ihnen in Jerusalem, dass sie weggingen. Und die Emmaus-Jünger gingen fort, wieder zurück. Und ihr wisst, was geschah. Sie erzählten sich davon und plötzlich war ein Begleiter da und hörte ihnen zu, was ist euch passiert? Ich will euch nur hineinnehmen, das war sterbende Hoffnung, weil was sie sagten ist, du weißt nicht, was passiert ist von allem. Und wir hatten geglaubt, er ist derjenige. Ihre Hoffnung, wie groß war sie? Ich glaube, sie war sterbend. Aber dann kam Jesus und die Geschichte, wie sie weitergeht, lest sie nach, die Emmaus-Jünger. Sie luden ihn ein, weil sie so bewegt waren davon, wie er ihnen die Schrift auslegte, dass sie auf einmal, brannte nicht unser Herz in uns, als er sprach. Und es geschah etwas mit ihnen, dieser Hoffnung. Und schließlich hat er sich beim Brotbrechen offenbart. Das ist eine Geschichte, wo ich aber vorwegnehme, diese sterbende Hoffnung könnt ihr nachvollziehen. Und dann gibt es eine andere Geschichte, und die kennt ihr sicherlich auch gut, wer die Bibel kennt, vom Lazarus. Maria und Maria Magdalene, sie waren voller Hoffnung. Sie hatten so viele Heilungen erlebt von Jesus und dann plötzlich wurde Lazarus krank und sie ließen nach Jesus rufen. Sie hatten Hoffnung und ließen ihn rufen und hatten die Erwartung, dass er kommt, aber er kam nicht. Er wartete und wer will das verstehen? Und dann kam er zurück, zu spät und das war eine schwierige Situation. Sterbende Hoffnung. Sie hatten wenig Hoffnung. Dass selbst Jesus, der vor ihnen stand, als er dann sagte, wisst ihr, was er sagte? Ich komme gerade nicht drauf. Was sagt er denn? Letztlich, wo ist euer Glaube? Er ist nicht tot. Und er hat gesagt, er wird auferstehen am jüngsten Tag. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Gott eingreifen würde. Sie hatten nicht damit gerechnet. Und war, ist es ihnen zum Vorwurf zu machen, ihr Lieben? Würdet ihr ihnen einen Vorwurf machen, den Emmaus-Jüngern? Und ich möchte einfach sagen, es gibt Situationen auch in unserem Leben, um es nicht so in die Länge zu ziehen, in unserem Leben, wo Dinge passieren, die wir nicht einordnen können. Wir haben ein Bild von Jesus, von unserem Retter, von unserem Helfer, von unserem Tröster. Und wenn er dann nicht eingreift, haben wir ein Problem und dann stirbt unsere Hoffnung. Sie leidet. Und ich habe es so krass genommen. Sie kann sterben. Sie kann einfach die Grundlage verlieren, die wir doch brauchen. Und ich glaube, dass es, ja, dass diese Hoffnung einen Gegenspieler hat. Und das ist hier auch in Wikipedia beschrieben. Ihr Gegenteil ist die Verzweiflung, die Hoffnungslosigkeit und die Resignation. Und ich glaube eben, dass es eine Konfrontation der steht, dass ich oft konfrontiert bin mit Verzweiflung. Und dann doch ein Bote, ich sag immer, ich bin ein Kind der Hoffnung. Und es ist manchmal schwer, Hoffnung zu machen in so Situationen. Und jetzt komme ich zu unserem zweiten Punkt. Wer weiß noch? Keimende Hoffnung. Für mich war dieser Vogelgesang keimende Hoffnung. Habt ihr schon mal einen Baum gesehen und ihr dachtet, der war tot? Es gibt so Bäume, die haben lange keine Blätter und man denkt, die sind tot. Da ist nichts mehr dran. Und plötzlich ist man froh, dass man ihn doch noch nicht umgemacht hat, treibt er. Nur ein bisschen später blüten Keime und keimt er. Und ich möchte euch einfach sagen, ich glaube, dass Menschen und vielleicht auch du in deiner Situation diesen Keim sehen möchtest und auch ein Zeichen brauchst der Hoffnung. Für mich war das Zeichen dieser Amsel wirklich dieses Gesang, eine Botschaft vom Himmel in mein Herz. Matthias, hab keine Angst. Ich werde dir eine Botschaft geben. Hab keine Angst, dass du keine Antwort hast. Ich bin die Antwort. Und dann gibt er uns sein Wort und ich möchte euch ein Wort schenken aus Epheser 1, Vers 18 und zu dieser keimenden Hoffnung einfach zusprechen. Und das steht in Epheser 1, Vers 18. Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid. Habt ihr das gehört? Und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr berufen seid. Ihr sollt erfahren, mit welch unermesslich großer Kraft Gott in uns, den Glaubenden, wirkt. Es ist doch dieselbe Kraft, mit der er Christus von den Toten auferweckte. Ich habe dieses Wort gelesen und war tief berührt, weil ich glaube, dass wir das brauchen und dass Gott uns das in diesem neuen Jahr schenken möchte. Dass er uns schenken möchte, wisst ihr, er gebe euch. Nicht ihr müsst mal eure Augen reiben und ihr müsst mal eure Augen putzen und müsst mal sehen und erkennen und ich ermahne euch, endlich mal hinzuschauen. Dieses Wort sagt, er will es euch schenken. Er will euch die Augen öffnen. Das ist ein Wirken seines Geistes an uns. Und wisst ihr, dass eure Augen Herzen haben? Wisst ihr, dass wir eine Herzenshaltung haben? Unsere Herzenshaltung kann durch die Umstände, in denen wir sind, tatsächlich, ja, sie kann leiden. Wir schauen Dinge an und wir sehen nur das und haben wenig Hoffnung und wenig Glauben. Aber ich glaube, dass Gott uns ein Licht geben will, unsere Augen erleuchten will und uns Hoffnung schenken will. Und zu welcher Hoffnung ihr berufen seid, können wir uns etwas vorstellen unter dieser Kraft, die in uns wirkt? Was ist das für eine Kraft, von der hier die Rede ist? Was will diese Kraft bewirken? Diese Kraft hat bewirkt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Sie will heute in uns wohnend wiederum wirken. Was will er in uns wirken? Was will er in dir wirken? Was ist sein tiefer Wunsch, wenn sein Geist euch die Augen öffnet? Was sollt ihr sehen? Was meint ihr? Was sollt ihr erkennen? Ach, da könnte man so vieles sagen. Und ich sage jetzt mal, ich glaube, dass er uns die Augen öffnen möchte für seine Gegenwart und Nähe und dafür, wie sehr er Anteil nimmt an unserem Leben. Anteil nimmt, mittendrin ist, wenn da heißt, er ist in Er wirkt in uns, das heißt in meinem Leben, in dem ich eben bin, in den Umständen, in denen ich bin. Also es ist ja nicht nur der Leib, mit dem ich hier bin und stehe, sondern er sieht mein ganzes Leben und er sieht, worin ich gerade ringe, kämpfe, mit was ich lebe. Da hinein ist er gekommen, da drinnen möchte er leben und wirken. Was will er wirken? Mit großer Kraft in den Glaubenden wirken. Durch Jesus hat er eine Hoffnung in die Welt gebracht. Ihr müsst euch nicht selbst erlösen. Ich habe alles auf mich genommen. Glaubt an mich und ihr werdet leben. Und er hat uns dieses Geschenk gemacht. Was will er denn in uns bewirken? Was will er uns schenken? Er will uns die Augen auftun, das glaube ich, damit wir erkennen, wie sehr er uns liebt und mit uns diesen Weg durch dieses Jahr gehen will. Und er will uns in unsere Berufung führen. Wir sind berufen zu einer Hoffnung. Alle von uns berufen, zu hoffen und zu glauben. Und ich habe die Frage, keimende Hoffnung. Ich war zurückgeführt in eine Situation, wir erleben ja immer beides. Situationen, in denen wir erleben, wir beten und es passiert irgendwie nichts, wird schlimmer und irgendwann denkt man, oh Mann, warum habe ich überhaupt gebetet? Schon mal erlebt? Dass wir Enttäuschungen erleben und manchmal ist es so schwer zu glauben und zu hoffen und keimende Hoffnung zu haben, weil man einfach schon schwere Sachen erlebt hat und nicht erlebt hat, dass er geholfen hat. Und dann wiederum habe ich Dinge erlebt und die vergessen wir manchmal, wo Gott gewirkt hat, wo er unsere Gebete erhört hat. Wisst ihr, was ich meine? Und da ist der Psalm 103 so schön. Lobe den Herrn meine Seele und alles, was in mir ist, seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn meine Seele und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Habt ihr solche Dinge schon mal erlebt, auch wo er euch Gutes getan hat? Wir vergessen das schnell. Aber ich glaube, dass er uns die Augen dafür neu öffnen will, was er getan hat und was er tun will. Heute, ich habe schlimme Dinge erlebt, aber heute möchte ich eine kleine Geschichte erzählen, die manche schon kennen und ich glaube, ich habe sie auch hier schon mal erwähnt. Es gab ein Mädel, ich bin mit jemand anderem darunter gefahren in den Heilungsgottesdienst nach Wiesbaden. Und da war ein Mädel, die unter drei Leuten todsterbenskrank war. Weil am Ende dieses Heilungsgottesdienstes hat der Werner, wie heißt er, der Andreas Herrmann, rief dann die Leute nach vorne, die todsterbenskrank sind und nicht mehr lang zu leben haben. Und das waren drei Leute, die dann mit einer Krebserkrankung nach vorne kamen. Und dieses Mädel, die ich dann sah, konnte gar nicht mehr laufen. Sie wurde gestützt, sie hatte Magenkrebs und war in einem ganz schwierigen Stadium. Und Andreas, ein Bekannter von mir, den ich kürzlich vorher kennengelernt hat, lief dann mit ihr am Ende des Gottesdienstes um die Ecke und mir in die Arme. Und dann sah er mich und sagte, Matthias, kannst du auch noch beten für Eileen? Und dann habe ich auch für sie gebetet. Ich konnte nur in Sprachen kurz blubbern. Ich konnte nicht wirklich irgendwas sagen. Ich war so überwältigt. Und dann sind sie in einen anderen Raum und Andreas Herrmann hat dort nochmal für sie gebetet. Sie war der schwerste Fall in diesem Abend. Und dann bin ich in Kontakt gewesen und habe länger für sie gebetet. Und dann haben wir hier eine kleine Gruppe gegründet und wir haben Fasten und Beten, dass jeden Tag irgendjemand fastet und betet, gestartet. Und das ging über 2 Jahre. Und ich möchte sagen, die Hoffnung, die ich hatte, dass diese Frau gerettet werden kann, wie groß war die? Ich bekenne, bei all meinem Engagement, ich schäme mich fast für das kleine bisschen Hoffnung, das ich hatte. Der Keim war sehr klein. Die Hoffnung, die ich hatte, war wirklich klein, weil ich dann an einem Tag, weil sie es sich gewünscht hat, sie abgeholt habe und mit ihr nochmal zu diesem Freund gefahren bin, nach Steinau in Gottesdienst. Und auf der Autobahn hat sie sich zigfach fast übergeben müssen und sagte, ich kann so nicht weiter. Ich muss die ins Krankenhaus bringen, sonst, ja, das geht so nicht. Und sie hatte so Schmerzen und es war so schrecklich. Und dann waren wir in dem Gottesdienst und sie stand dort und es war wie ein Abschied. Und ihr könnt euch die tiefe Trauer in dieser Gemeinde überhaupt nicht vorstellen. Es war die traurigste, dass jemand, der jetzt dem Tod geweiht, da vorne steht und wir ihn wahrscheinlich zum letzten Mal sehen, ich sah überhaupt keine Hoffnung in dem Raum. Nur Tränen und nur Heulen. Ich dachte so, oh Gott, wo ist die Hoffnung? Sterbende Hoffnung ist gar kein Ausdruck, ja. Und dann dachte ich, was machen wir hier mit dem Mädel, wenn alle heulen, ja. Aber es war ein ganz tiefer, wunderbarer Gottesdienst. Für mich ein ganz tiefes Erleben. Wunderbar, kann ich noch nicht sagen, aber tief. Und dann ging das weiter und es war ein Jahr später, dass ich kürze ab, einen Anruf kriege, ich habe es geschafft. Und das Mädel ist von ganz vielen Sachen jetzt frei geworden. Und der Krebs ist besiegt. Sie ist sichtbar operiert worden, aber jetzt arbeitet sie wieder und arbeitet an der Fleischtheke, ist dort immer die Lieblingsbedienung von allen. Und dieser Mann, der sie dort wie geistlicher Vater begleitet hat und mit ihr in Wiesbaden war, ist jetzt ihr Chef. Und es ist einfach ein Traum, was da passiert ist. Und ich möchte einfach auch Gott zur Ehre sagen, wir haben einige von euch hier für sie gebetet. Und ich weiß nicht, wie groß eure Hoffnung war, als ihr gefastet habt und gebetet habt. Aber heute möchte ich Gott zur Ehre sagen, sie ist gerettet, es geht ihr gut, sie lebt. Ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Und ich möchte eure Hoffnung, wenn ihr betet, gerne ermutigen, wässern, gießen, dass sie wächst und dass wir Mut haben zu glauben. Ich gebe mir noch 5 Minuten, hätte eine Botschaft für 1 Stunde und mehr. Darf ich einen Schluck Wasser trinken, bitte? Es gibt diese anderen Geschichten und deswegen habe ich mir immer nicht erlaubt, diese schönen zu erzählen, weil ich die anderen auch kenne. Dass ich mit einem Schüler, der 21 Jahre alt ist, durch ein Maisfeld laufe und mit ihm rede und und wir wissen, dass er keine Chance hat. Wir haben dort auch gebetet. Er ist heute beim Herrn. Aber er hat seinen Glauben nicht weggeworfen, so viel ich weiß, und hat ganz bewusst seinen Abschied gelebt. Diese Geschichten darf und will ich nicht verschweigen, die gibt es auch. Aber wir verstehen nicht alles und es ist so viel Gnade, aus der wir leben. Ich glaube, es geht ihm sehr gut heute und will trotzdem für Kranke beten und trotzdem. Meine Hoffnung, es ist eine Entscheidung. Nach all meinen Enttäuschungen entscheide ich mich neu. Ich bin ein Kind der Hoffnung, ihr seid das übrigens auch. Und wenn wir glauben, dann sehnt sich doch alle Welt, kennt ihr den Satz, nach dem Offenbarwerden der Kinder Gottes. Wisst ihr, wer das ist? Das sind nicht irgendwelche Pastoren. Das seid ihr. Alle Kreatur, auch die Tiere, ja, alle sehnen sich danach, dass wir offenbar werden als Kinder Gottes in all dieser Liebe, all der Barmherzigkeit und unserem Glauben. Und ich möchte unseren Glauben heute, ich möchte euch anfeuern und sagen, dieses Jahr lasst es uns dem Herrn geben und glauben, dass er Großes tun will und wird. Durch wen? Ja, durch seinen Heiligen Geist, aber durch uns. Und er hat dir Dinge aufs Herz gelegt. Und manchmal ist vieles dir in den Weg geschüttet, gerade Felsbrocken, dass du meinst, ich kann das nicht umsetzen. Aber was Gott dir aufs Herz gelegt hat, das wird er durch dich tun. Und wenn ihr nicht wisst, ich glaube einfach an dieses Eingreifen Gottes in jede Lebenslage hinein. Der Gott der Hoffnung, er lebt in uns. Ich habe als letzten Punkt ganz schlicht Hoffnung, wie habe ich es genannt? Gottes Hoffnung. Gottes Hoffnung. Und das war plötzlich so seltsam, weil ich dachte, oh, Gottes Hoffnung, das ist der 3. Punkt. Bisher gehen wir immer so von unserer Hoffnung aus. Kennt ihr das? Ihr habt die Hoffnung, dass Gott euer Leben endlich sieht, dass er euch aus irgendwas raushilft, dass Gott handelt an dem und dem und dem Menschen, dass Gott etwas tut. Aber wissen wir denn, dass Gott auch Hoffnung hat und dass er auch Anliegen hat, die manchmal gar nicht die unseren sein mögen. Gott hat auch eine Hoffnung. Wir denken immer, der Gott ist souverän, der steht über allen Dingen. Aber was hofft denn Gott? Habt ihr mal darüber nachgedacht? Und mich hat der Gedanke noch geflasht, dass ich gedacht habe, oh, Gott hat auch Hoffnung? Was hofft er denn? Gott, was hoffst du? Und ich habe gefragt, was meinst du, Herr, mit diesem Satz? Und dann kam mir eine Geschichte aus der Bibel, die ihr auch kennt, wo Jesus ein Gleichnis sagt über Weingärtner, Pächter. Er hat Leute ausgerüstet, die haben er hat sie als Pächter bestellt für seinen Weinberg. Wunderschön, mit allem ausgerüstet, einer Weinpresse, Zaun, alles. Und er hat sie, ihr sorgt dafür. Und dann wollte er, ich habe die Geschichte hier, aber ich will sie jetzt nicht lesen. Nur es heißt, ich lese das kurz. Sie nahmen ihn aber er fing an, zu ihnen in Gleichnissen zu reden. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und zog einen Zaun darum, grub eine Kelter, baute einen Turm und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes. Und er sandte, als die Zeit kam, einen Knecht zu den Weingärtnern, damit er von den Weingärtnern seinen Anteil an den Früchten des Weinbergs hole. Sie nahmen ihn aber, schlugen ihn, schickten ihn mit leeren Händen fort. Abermals sandte er zu ihnen einen anderen Knecht. Dem schlugen sie den Kopf ab und schmähten ihn. Und er sandte noch einen anderen, den töteten sie, und viele andere. Die einen schlugen sie, die anderen töteten sie. Da hatte er noch einen, seinen geliebten Sohn, den sandte er als letzten auch zu ihnen und sagte sich, sie werden sich vor meinem Sohn scheuen. Sie aber, die Weingärtner, sprachen untereinander, dies ist der Erbe. Kommt, lasst uns ihn töten, so wird das Erbe unser sein. Und sie nahmen ihn und töteten ihn und warfen ihn hinaus vor den Weinberg. Was wird nun der Herr des Weinbergs tun? Diese Geschichte kam mir, als es um die Hoffnung Gottes ging. Wenn wir uns vorstellen, was hier geschehen ist, das ist ja die Geschichte von Jesus, der schließlich gekommen ist zu den Seinen. Und die Seinen nahmen ihn nicht auf, geschweige denn gaben ihm Früchte, die seinen Anteil. Sie haben ihn nicht erwartet. Sie haben ihn geschlagen und getötet. Und mich hat die Geschichte deshalb so bewegt, weil ich dachte, ihr Lieben, unser Herr ist gekommen. Und er ist gekommen, in uns Wohnung zu nehmen. Er hat uns alles anvertraut. Was machen wir mit seinem Weinberg, der uns anvertraut ist? Und ich glaube, dass er uns in einen Weinberg diese Welt gestellt hat, dass wir ihn pflegen, hegen und dass wir. Und was hofft Gott jetzt, wenn er kommt? Ich glaube, dass er hofft, dass wir sehen, was er uns anvertraut hat, wie wertvoll es ist. Und dass, wenn er kommt, dass er willkommen ist. Versteht ihr diesen Gedanken? Und ich kam zu dem Gedanken, dass tatsächlich wir aus der Bibel wissen, wir sind nicht nur hier, damit Gott unser Leben schön macht und wir endlich wieder uns wohlfühlen und alles gut ist. Wie ich anfangs sagte, sondern wir sind hier, weil wir einen Auftrag haben. Wir sind hier, weil wir Kinder Gottes einen Auftrag haben, die Welt zu erreichen mit der Botschaft des Evangeliums. Und wenn es nicht in Worten ist, dann in der Liebe, die wir untereinander haben, mit der wir ansteckend sind, dass wir diese Welt verändern durch das, was wir einbringen und nicht nur uns selbst sehen und unsere Anliegen und dass er uns endlich rettet und uns endlich hilft. Ja, das will er tun, weil das Schöne ist, bevor wir geben können, müssen wir nehmen. Das glaube ich wirklich. Bevor wir andere heilen können, müssen wir selbst geheilt werden. Er fängt bei uns an. Aber seine Hoffnung ist, dass wir verstehen, wie reich wir sind. Seine Hoffnung ist, Gottes Hoffnung ist, dass wir aufwachen und erkennen, er wird wiederkommen. Und ich sage es noch einmal, er wird wiederkommen. Und ich sage es noch einmal, er wird wiederkommen. Unser Herr kommt wieder. Das ist, woran wir glauben. Und wir dürfen uns wirklich nicht zu sehr immer wieder von diesem Alltag einschläfern und lullen lassen. Lasst uns scharfe Sinne haben und erkennen, Gott hofft jetzt, dass wir, während wir hier sind, ausgestattet mit seinem Heiligen Geist, uns am inwendigen Menschen stärken und ausrichten lassen, gebrauchen lassen von ihm. Und seine Hoffnung ist, dass wir erkennen, dass heute der Tag ist, umzukehren und Buße zu tun von Dingen, die wir nicht tun sollen. Es gibt bei manchen von uns Dinge, die wir wissen. Unser Gewissen sagt, es ist nicht gut, dass ich das tue. Ich weiß es, aber ich tue es doch. Ich kann nicht anders. Ach Herr, du hast mich so gemacht. Und ich warne euch, ihr Lieben, nein, lasst uns nicht müde werden. Und wenn wir das alleine nicht schaffen, dann suchen wir jemanden, dann suchen wir Hilfe. Gott hofft, dass wir unser Leben an ihm ausrichten und uns zu dem machen lassen von seinem Heiligen Geist, was wir sein sollen. Und das hat er uns ja gesagt. Und seine Hoffnung ist, dass wir erkennen, wie sehr er uns liebt. Ich bin jetzt bei 35 Minuten gelandet und ich schließe in Kürze. An jenem Tag wird man, ich lese aus Zephania 3, weil das ist, womit ich schließen soll, ihr Lieben. An jenem Tag wird man in der Stadt auf dem Berg Zion zurufen: Habt keine Angst, ihr Einwohner von Jerusalem, lasst die Hände nicht mutlos sinken. Der Herr, euer Gott, ist in eurer Mitte. Und was für ein starker Retter ist er. Von ganzem Herzen freut er sich über euch, weil er euch liebt. Redet er nicht länger über eure Schuld. Ja, er jubelt, wenn er an euch denkt. Könnt ihr noch folgen? Gottes Hoffnung ist, dass wir seine Freude über uns erkennen. Und ich habe das in einer anderen Übersetzung gesagt, Gott über uns tanzt, springt vor Freude. Und viele von uns, wir kommen da nicht dran. Und ich muss euch sagen, ich komme auch nicht immer so dran an die Freude, die Gott hat an mir. Und ich glaube, dass Gottes Heiliger Geist einen Plan hat, einen Heilsplan für all die Dinge, die nicht in Ordnung sind. Und er liebt es, das Chaos zu ordnen. Wenn in deinem Leben Chaos ist und du nicht weißt, wo oben und unten ist, er weiß es. Und manchmal schaffen wir das nicht alleine, dann brauchen wir Hilfe, dann brauchen wir einander. Amen. Wir brauchen einander. Und ich glaube, dass Gott aus uns eine Liebesgemeinschaft machen will, dass wir wirklich eine Liebe füreinander bekommen, um den anderen darin zu helfen, Gott zu vertrauen. Ist die Botschaft, die ich euch hatte, rübergekommen? Fehlt noch was? Komische Frage. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass du uns liebst. Und ich danke dir, dass du dieses neue Jahr gemacht hast und uns darin. Und Herr, wir haben Sehnsucht danach. Ich habe das Gefühl, alles, was ich hier gesprochen habe, ist Stückwerk. Aber Herr, du kannst es ergänzen. Du kannst es zu einem großen Ganz zusammenfügen. Und du kannst uns neu anrühren. So wie mein Herz durch diesen Vogel. Und so kannst du uns alle anrühren. Und ich danke dir dafür, dass du das uns verheißen und versprochen hast. Komm, Heiliger Geist, vollende doch, was du in uns begonnen hast und setze uns frei, dass wir ohne Angst diese Hoffnung ganz neu von dir geschenkt bekommen. Die Hoffnung, dass du hier bei uns bist und diese Welt verändern willst, dass wir hüpfen, dass wir springen vor Freude, weil du da bist. Weil du da bist. Amen.